Wenn wir erkältet sind oder sich eine Allergie bemerkbar macht, dann merken wir den Schleim, den unser Körper produziert. Mal dickflüssig, mal dünnflüssiger soll er Schmutz, Bakterien, alte Zellen und Viren abtransportieren. Aber dass er eigentlich immer da ist und das Viren erstmal auch erschwert, überhaupt in unsere Zellen einzudringen, davon merken wir gar nichts. Tatsächlich produzieren wir bis zu 1,5 Liter Schleim am Tag. Diese Schleimschicht auf unseren Schleimhäuten ist Teil des neuesten Forschungsprojekts mit verschiedenen Partnern von Professor Christian Sieben und seiner Arbeitsgruppe Nanoinfektionsbiologie am HZI. Zusammen mit der Arbeitsgruppe Transmissionsimmunologie werden hier auf kleinster Ebene Infektionsmechanismen untersucht. Mit speziellen Mikroskopen untersucht Professor Christian Sieben, wie einzelne Viruspartikel von Atemwegsviren mit Schleimhautzellen kommunizieren, um in sie eindringen zu können. Und warum das Ganze? Die Idee: Wenn wir die Kommunikation der Viren besser verstehen, dann können wir diese auch besser stören. Denn Ausbrüche mit Ebola, Hunter oder Marburg-Viren treten immer wieder auf. Und dann ist da ja auch noch die jährliche Grippesaison. Auch wenn wir das Wort Pandemie nicht mehr hören können und das auch in diesem Podcast schon vielfach gefallen ist, genau darum geht's. Denn es gibt genug Kandidaten für die nächste. Und wir müssen ihnen zuvorkommen. Das ist auch die Intention von Christian Sieben. Und mit ihm spreche ich jetzt über Viren, über Schleim und darüber, wie beides bei der Erforschung neuer Impfstoffe und Medikamente hilft. Wie lösen Bakterien und Viren Krankheiten aus? Wie wehrt sich unser Immunsystem dagegen? Und was müssen Wirkstoffe können, um gefährliche Infektionen zu bekämpfen? Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, kurz HZI, wird nach Antworten auf diese Fragen gesucht. Wie diese Forschung funktioniert, wie die Ergebnisse in der Medizin genutzt werden und wer die Menschen sind, die hier forschen, das hört ihr hier bei Infekt, dem Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Ich bin Julia Dehmann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Hi! Ja, hallo Christian, schön, dass wir miteinander sprechen können. Wir sehen uns hier über den Bildschirm. Du sitzt in Braunschweig, ich sitze in Köln. Und Christian, also Nanoinfektionsbiologie, ne? Das heißt ja, du arbeitest mit sehr, sehr, sehr kleinen Partikeln. Du untersuchst sie unter Mikroskop und du untersuchst, wie einzelne Viren unsere Zellen angreifen, sage ich mal, und was einzelne Proteine dabei auch machen. Aber warum ausgerechnet Viren? Also die sind ja so extrem klein, man könnte, glaube ich, was Einfacheres mikroskopieren, oder?
Ja, könnte man. Aber mit Mikroskopen schaut man sich ja im Prinzip kleine Dinge an. Na, und das waren bei mir eigentlich immer Zellen. Also ich habe angefangen mit Pflanzenzellen. Die haben eine ganz eigene Komplexität und Schönheit. Und dann kam ich zu tierischen Zellen und auch zu den Viren. Und das hat dann irgendwie mich gefangen, ne, wenn man zum ersten Mal sich so ein Virus anschaut. Man kann den einzelnen Virus markieren, wir können den beobachten, die Viren, und halt verfolgen, wie, was die Viren so bei der Arbeit machen, bei der Zellinfektion machen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen und dann habe ich das weiter studiert. Und jetzt gehen wir eben so weit, dass wir uns auch einzelne Proteine anschauen, wie einzelne Rezeptoren mit Viren interagieren, und haben da jetzt so ein bisschen unseren methodischen Schwerpunkt hin verlagert.
Was braucht man da eigentlich für Vergrößerungen und also auch spezielle Mikroskope, nehme ich an, ne?
Die Vergrößerungen sind gar nicht so hoch tatsächlich. Also wir haben so 1000, 2000-fach. Vielleicht zum Vergleich so ein Schulmikroskop, was man jetzt vielleicht auch mal benutzt hat oder zu Hause hat. Die gehen so bis 500, 400-fach. Mit denen kann man auch schon einzelne Zellen sehen. Bei den Viren, wir brauchen im Prinzip bestimmte Markierungsmethoden und damit können wir dann einzelne virale Komponenten sehen, und damit haben wir einfach einen enorm hohen Kontrast und können auch Strukturen sehen, die sehr klein sind tatsächlich. Eine spezielle Methode vielleicht, die bei uns noch benutzt wird, ist die superauflösende Mikroskopie. Ja, damit können wir eben dann auch einzelne Proteine uns anschauen und auch einzelne Rezeptoren zum Beispiel sehen, wie sie mit lebenden Zellen sich bewegen und auch mit Viren interagieren. Ja, ist tatsächlich ziemlich faszinierend. Also ich fand das auch am Anfang, also ich finde es immer noch total cool, ne? Man sieht im Prinzip ein Virus und dann sieht man die Zelle, was die Zelle mit dem Virus macht. Und dann haben wir im Prinzip unsere super auflösende Brille und können uns dann anschauen, wie einzelne virale oder einzelne zelluläre Proteine mit den Viren interagieren.
Wahnsinn.
Also es ist ja richtig Kino auf winzigster Ebene sozusagen. Was passiert denn eigentlich, wenn so ein Virus in eine Zelle eindringt?
Genau, also das versuchen wir auch mitunter zu verstehen. Ja, also so eine Zelle ist ja nicht daran gewöhnt, mit Viren zu interagieren. Vielleicht mal ganz einfach gesprochen, die Zellen interagieren miteinander. Es gibt andere Dinge, die im extrazellulären Milieu eben herumschwimmen und mit den Zellen interagieren. Und dann kommt auf einmal so ein Virus. So, die Zelle hat noch kein Virus vorher gesehen. Was passiert dann? Ne? Warum schaffen es die Viren trotzdem so effektiv zu sein in diesem Erstkontakt? Aber was im Prinzip passiert, die Viren binden an die Zellen, die docken an ihre Rezeptoren und werden dann aufgenommen. Dann passiert eben die Infektion. Das genetische Material wird geliefert. Die Zelle wird dann im Prinzip dazu gebracht, virale Komponenten herzustellen und am Ende Viren zu produzieren. Das passiert im Großen und Ganzen. Wir versuchen im Prinzip diese ersten Schritte zu verstehen. Was binden die Viren und was passiert danach?
Und was möchtest du damit erreichen? Wie kannst du das einsetzen in der Forschung dann?
Genau, das ist eigentlich vielfältig. Also wir wollen zumindest oder zum einen verstehen, was im Prinzip die Viren binden. Ja, das hat also den Hintergrund, dass man verstehen möchte, welche Zelltypen oder welche Gewebetypen werden infiziert. Das nennt man Tropismus von einem Virus. Kann der Virus jetzt zum Beispiel unsere Nase infizieren oder vielleicht auch unsere Lunge oder vielleicht einen ganz anderen Bereich? Das wäre wichtig, wenn man jetzt ein neues Virus hat, dann müssen wir solche Dinge verstehen. Zum einen eben die Identifikation, dann wollen wir verstehen, wie es funktioniert, auch einfach. Ne? Warum versteht die Zelle oder wie versteht die Zelle eben Prinzip des Virus und führt damit eine provirale Aktion aus und unterstützt das Virus bei der Infektion? Das wollen wir einfach mechanistisch verstehen. Und dann kann man vielleicht auch noch einen Bezug herstellen zu auch kompetitiven Inhibitoren zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel an synthetischen Molekülen arbeitet, die Virusbindung verhindern sollen zum Beispiel, dann möchte man ja vielleicht verstehen, wie die aufgebaut sind. Ich habe eine Zeit lang an solchen Inhibitoren gearbeitet. Da spricht man auch von multivalenten Inhibitoren, die haben also mehrere Bindungen auf ihrer Oberfläche. Also so ein Partikel, sagen wir mal, der hat mehrere Bindungen. Und jetzt war bei uns die Frage, wie viele brauchen wir denn? Was hat denn das Virus? Was möchte das Virus denn gerne binden? Ne? Und dann ging es eben in die Richtung, okay, lass uns doch mal schauen, wie ist denn die Zelloberfläche beschaffen, um eine gute und stabile Virusbindung zu gewährleisten, können wir nicht einen Inhibitor herstellen, der das in ähnlicher oder Art und Weise oder sogar besser macht. Na, das wäre noch ein weiterer vielleicht Ansatz, den man nutzen kann oder mit dem man solche quantitativen Studien verbinden kann.
Krass, ja. Und was für Viren guckst du dir dann so an?
Genau, wir haben also einen Schwerpunkt auf respiratorischen Erregern. Ich denke, im Kern ist das Influenza schon seit längerem. Jetzt haben wir auch in den letzten Jahren mit dem respiratorischen Syncytialvirus angefangen, RSV. Ja, ist vielleicht auch schon mal jemand gehört. Mhm. Also Influenza und RSV ist ein bisschen jetzt stärker. Und dann haben wir eben ein neueres Projekt. Da geht es auch um hochpathogene Erreger. Da arbeiten wir mit dem Marburg-Virus als Modellsystem bei uns.
Krass, ja, das ist auf jeden Fall ja schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber viele Forschende gehen ja davon aus, dass, wenn wir jetzt mal das Wort Pandemie nochmal in den Mund nehmen, dass die nächste tatsächlich von Influenza-Viren ausgelöst werden könnte, ne? Dass die einfach das größte Risiko dafür darstellen. Warum ist das eigentlich so?
Genau, da gibt es, würde ich sagen, verschiedene Gründe. Zum einen sind die Influenza-Viren eben sehr verschieden, sehr variabel und verändern sich sehr schnell. Ne? Also die haben eine hohe Mutationsrate und im Prinzip gleicht kein Virus genau dem anderen Virus in der Natur. Im Labor ist es schon ein bisschen anders, aber in der Natur haben wir im Prinzip eine sehr hohe Variabilität von verschiedenen Viren bei einer typischen Infektion. Und die Viren verändern sich konstant und entwickeln sich konstant weiter. Das heißt, es ist schwierig für unser Immunsystem, da im Prinzip immer genau den richtigen Antikörper oder genau den richtigen antiviralen Mechanismus zu haben, um die Viren eben auch auf längere Zeit zu bekämpfen. Das ist also ein Punkt auf der Virusseite. Dann haben die Viren auch ein großes tierisches Reservoir einfach. Ne? Also die Viren zirkulieren konstant, die Influenza-Viren konstant in einem tierischen Reservoir, in Wildvögeln, womit sich wiederum diese Variabilität auch konstant aufrechterhält und weiterentwickelt. Das heißt, da muss man auch ein Auge drauf haben, welche Stämme aktuell zirkulieren und in welchen Tieren und ob wir gegebenenfalls Kontakt haben zu diesen Tieren.
Ja, das ist ja auch schon passiert in der Vergangenheit, ne? Dass das quasi dann auf Säugetiere übergesprungen ist, zum Beispiel.
Genau. Genau, das ist jetzt tatsächlich in den letzten Jahren passiert, dass es auch gerade bei dem hochpathogenen H5N1 aviären Influenza-Virus auch eine starke Ausbreitung in Säugetieren gab. Ja. Auch in natürlich dann Nutztieren ist dann wiederum ein weiteres Problem, weil Nutztiere werden in größeren Mengen gehalten, haben wiederum Kontakt mit Menschen. Und na, ist also auch ein kritisches Interface. Und vielleicht noch als letzten Punkt kann man noch sagen, bei Influenza ist natürlich, dass es ein respiratorischer Erreger ist. Die haben natürlich einfach auch eine andere Möglichkeit, sich schnell zu verbreiten. Weshalb man auch, deshalb vielleicht den aus Pandemievorsorgegründen gut beobachten sollte, ja, als andere Erreger, die vielleicht schwieriger zu übertragen sind.
Und das ist wahrscheinlich auch, also zusammen mit eben dieser großen Variabilität und dieser permanenten Weiterentwicklung auch der Grund, warum diese Grippeimpfung, die wird ja jährlich auch angepasst, aber warum die trotzdem nicht so geschützt und vor allem nicht vor allen Influenza-Stämmen, ne?
Genau, also die Grippeimpfungen sind schon sehr gut. Also die schützen vor schweren Erkrankung in erster Linie. Aber sie schützen eben nur vor den Stämmen, gegen die man geimpft wurde. Und da muss man eben so ein bisschen in die Zukunft schauen und versuchen vorherzusagen, aufgrund der globalen Dynamik, welche Stämme denn eben in der nächsten Saison in dem jeweiligen Land zirkulieren könnten. Und da kann man natürlich dann manchmal daneben liegen. Manchmal funktioniert der Impfstoff auch nicht ganz so gut wie vorher. Aber im Grunde genommen ist das schon eine sehr gute Impfung, hat aber eben diese Nachteile, dass man mit der Variabilität der Viren und mit dieser Vorhersage eben leben muss. Und vielleicht noch kann man noch dazu sagen, dass natürlich, da wird auch dran gearbeitet, dass man das eben verbessert, dass man entweder zum Beispiel Antigene verwendet, die sehr konserviert sind zwischen Influenza-Viren. Ja, da versucht man solche universelle Impfstoffe zu entwickeln, die möglichst breit gegen viele verschiedene Influenza-Stämme funktionieren. Oder man nimmt eben eine Mischung. Ne? Das gibt es auch, dass man versucht, einfach auf einmal mit neueren Impfstrategien, zum Beispiel mRNA-Impfstoffen, einfach ist relativ einfach, vielleicht gegen verschiedene Varianten zu impfen, ohne dass man jetzt Viren oder virale Proteine herstellen müsste.
Und ich glaube, du arbeitest ja auch gerade mit mehreren anderen Arbeitsgruppen an so einem Großprojekt, wo daran geforscht wird, wie man eben Impfstoffe oder auch Medikamente gegen Infektionen mit Influenza-Viren vorbereitet, die dann tatsächlich auch schnell angepasst werden können. Ne? Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
Genau, wir haben ein EU-weites größeres Projekt, das nennt sich Combine. Da geht es tatsächlich nicht um Influenza, da geht es um hochpathogene Viren und da benutzen wir eben das Marburg-Virus als Modellsystem. Das hat eine sehr starke Grundlagenforschungsrichtung, dass man versucht zu verstehen, wie das Marburg-Virus funktioniert und welche Rezeptoren verwendet werden zum Beispiel. Aber wir wollen in dem Projekt eben auch Workflows, Pipelines entwickeln, um neue Erreger schneller zu charakterisieren. Man bereitet sich ja vielleicht auf dieses Pathogen X vor, weil wir nicht genau wissen, welches Pathogen es ist. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Pandemievorsorge. Und in diesem Projekt fokussieren wir uns eben auf diesen Zelleintritt, weil wir da eben Expertise haben und wir versuchen, Methoden und Modellsysteme zu entwickeln, um möglichst schnell die relevanten zellulären Faktoren zu identifizieren, die ein bestimmtes Virus benötigt, um in die Zelle aufgenommen zu werden und die man dann auch gezielt angreifen oder inhibieren kann. Das ist ein Punkt. Aber wie du schon sagst, hat auch das Combine-Projekt hat tatsächlich auch eine antivirale oder eine therapeutische Seite. Also wir versuchen auch so Small Molecule Drugs zu entwickeln, also kleine Moleküle wird gescreent. Hier am HZI auch in einer benachbarten Gruppe in der Abteilung von Marc Bronstrup Den hattest du, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Genau, mit dem zusammen versuchen wir solche Small Molecules zu entwickeln. Und dann als zweite Teil in Richtung auch von diesen Universal Vaccines versuchen wir, Epitope zu charakterisieren, weil das Marburg-Virus ist auch ein systemisches Virus. Also es infiziert verschiedene Bereiche unseres Körpers. Und die Hypothese dabei ist, dass aus diesen verschiedenen Geweben in unserem Körper, sagen wir mal, das repliziert in der Leber und es impliziert vielleicht auch in unseren Immunzellen. Und die Viren, die dabei produziert werden, sehen immer ein bisschen anders aus. Ne? Und wenn man jetzt einen Impfstoff verwendet, der vielleicht nur eine von diesen beiden Varianten abbildet, dann kann das Virus vielleicht in dem anderen Gewebe munter weiter replizieren. Und das wollen wir verhindern, indem wir eine Strategie entwickeln, die es uns eben ermöglicht, Antigene oder Epitope zu identifizieren, die möglichst gegen alle Viren im Körper aktiv, in allen Viren im Körper dargestellt werden.
Wahnsinn. Das klingt sehr, sehr, sehr spannend, auch sehr anspruchsvoll. Und bevor uns aber jetzt Viren infizieren, müssen die ja erstmal durch unsere Schleimhäute irgendwie durch. Und wie die das machen, das guckst du dir ja auch ganz genau an. Und zwar eben in einem weiteren, auch ziemlich neuen Forschungsprojekt. Ne? Also wie kommen die überhaupt durch den Schleim durch? Weil eigentlich soll der ja uns schützen, ne?
Ja, genau, das ist genau der Gedankengang. Also vielleicht als Hintergrund sollte man wissen, dass im Prinzip unser respiratorischer Trakt ist mit so einer Schleimschicht bedeckt. Zum einen, damit er einfach nicht austrocknet, ne, weil wir ja an der Luft einatmen. Und dieser Schleim ist tatsächlich auch sehr, der schützt uns, hat eine Barriere, ne, eine Barriere für unseren Atemwegstrakt. Und wir versuchen, dieser Schleim wird eigentlich in Laborversuchen meist dann nicht beachtet. Ja, man macht dann Versuche mit so Zellkulturmedium, da ist kein Schleim drauf über den Zellen. Und es gibt aber auch, sagen wir mal, erweiterte Modelle, wo man diesen Schleim mit berücksichtigen kann. Und wir haben dann in einem anderen Projekt einfach mal drüber nachgedacht, okay, was ist eigentlich in diesem Schleim drin? Wie funktioniert der? Genau diese Fragen, die du gerade auch gestellt hast, die Viren müssen da im Prinzip durch. Die einfache Sicht ist jetzt aktuell so, dass der Schleim eigentlich so ein viskoses Gel ist. Ja, da sind viele Proteine drin, da ist Wasser drin, da sind viele Zucker drin, Antikörper vielleicht, ne, all solche Sachen, die man so außerhalb von Zellen findet. Und wir wollen jetzt eben verstehen, wie gehen die Viren da durch? Weil es ist schon so prinzipiell eine sehr gute antivirale Barriere. Die wird dann eben durch diese ziliäre Bewegung, wird der Schleim im Fluss gehalten und die Viren oder auch andere Partikel, die wir einatmen, werden dann abtransportiert. Ne? Und wir wollen eben verstehen, zum einen, ja, wie gelangen die Viren trotzdem durch und auf welche Eigenschaften des Schleims kommt es dann im Prinzip an? Ist der Schleim besonders viskos? Sind da bestimmte Proteine angereichert? Sind die Viren vielleicht angepasst an diese Proteine oder diese Proteine eben nicht zu binden? Das wollen wir verstehen. Und im größeren Zusammenhang ist es eben auch so ein One Health Projekt, wo wir eben tierische und menschliche Gesundheit verstehen wollen. Gerade in Bezug auf solche zoonotischen Übertragungen wie Influenza-Viren. Wie ist der Tierschleim, sagen wir mal, beschaffen gegenüber dem menschlichen Schleim? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da bestimmte Anpassungen, die man vielleicht im Auge behalten sollte, um gerade diese Barriere besser zu verstehen, die eben solche zoonotischen Spillover-Übertragungen verhindert? Das ist das große Projekt. Und dann hat es auch noch einen weiteren Punkt, den man vielleicht noch erwähnen kann, dass wir den Schleim auch aus Sicht der Diagnostik und des als Biomarker verstehen wollen. Ne? Zum Beispiel, wir haben tierischen und menschlichen Schleim schon verglichen, da sieht man Unterschiede. Wir möchten auch zum Beispiel menschliche Proben miteinander vergleichen, um zu verstehen, ob es individuelle Unterschiede gibt. Ne? Ist dein Schleim zum Beispiel jetzt sehr viel antiviraler als mein Schleim? Und wenn ja, warum? Ne? Kann man diese Eigenschaft vielleicht nutzen und verbessern oder einfach auch als Marker benutzen, um zu sagen, okay, die Person sollte vielleicht sich impfen lassen oder sollte vielleicht aufpassen und eine Maske tragen, solche Dinge. Ne? Einfach, das ist jetzt ein bisschen schon sehr viel weiter gedacht, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es eine interessante Richtung wäre für uns.
Also das ist ja wirklich super, super vielfältig und ich also das ist so anschaulich irgendwie, weil ich meine, man kennt das ja, wenn die Nase irgendwie läuft oder so, aus welchen Gründen auch immer, dass der Körper dann da irgendwie arbeitet. Aber dieses Verständnis, wie dieser Schleim irgendwie uns schützt oder eben vielleicht auch dann manche Menschen nicht so gut, super, super spannend. Und da arbeitest du ja auch mit der Arbeitsgruppe von Dr. Julia Pohr zusammen, ne? Also Transmissionsimmunologie. Mit ihr habe ich auch schon mal gesprochen, nämlich darüber, wie Viren sich verbreiten. Wer da gerne reinhören möchte, das ist Staffel 2, Folge 2. War auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Was ist denn so das Ziel dieser Untersuchungen? Also brauchen wir mehr Schleim, blöd gefragt?
Also zu viel Schleim ist, glaube ich, nicht gut, ne? Also oder es gibt ja auch eine pathologische Bereiche, in denen der Schleim eben besonders geartet ist, zum Beispiel eine Mukoviszidose, Cystic Fibrosis, da ist der Schleim eben sehr zäh, das ist auf jeden Fall eher schlecht. Es geht vor allem vielleicht eher um die Eigenschaften des Schleims, wirklich die biophysikalischen Eigenschaften wollen wir verstehen, die Dichte, die Viskosität, der Proteingehalt, der Zuckergehalt. Dann auch wirklich auf molekularer Ebene, welche Zucker sind drin, welche Proteine. Die können wir auch dann isolieren und schauen, welche Faktoren wirklich binden an die Viren und bedingen vielleicht eine verbesserte oder verzögerte Viruspenetration durch den Schleim. Also wirklich erstmal ein besseres Verständnis, wie der Schleim funktioniert. Gerade mit Hinblick auf eben zoonotische Übertragung und Spillover-Events, Tier, Mensch. Dann im weiteren Sinne wiederum als, sagen wir mal, im One-Health-Gedanken atmen wir ja auch noch andere Dinge ein. Ne? Wir atmen im Sommer vielleicht Pollen ein, wir atmen Staub ein, Sahara-Sand atmen wir vielleicht ein. Was hat das für einen Effekt auf den Schleim? Da muss man schon sagen, dass das natürlich sehr komplexe Effekte im Körper auch haben kann. Ne? Das Immunsystem, du hast schon gemeint, dass die Nase läuft, das ist natürlich jetzt bei uns ein bisschen reduziert. Wir versuchen das wirklich auf den Schleim zu reduzieren. Und die körperliche Reaktion wird dabei in erster Linie erstmal außer Acht gelassen. Und genau, sodass wir erstmal verstehen, welche Faktoren es sind, dann können wir eben in diese diagnostische Richtung gehen, dass wir bestimmte Schleimisolate daraufhin beproben, haben die bestimmte Signatur aus solchen Eigenschaften, die sehr kompatibel sind mit einer bestimmten Virusinfektion, und kann man diese Eigenschaften vielleicht sogar in Zukunft verändern, idealerweise, ne? Dass man die Leute, Personen dann schützt.
Spannend, ja. Also was ich jetzt auch rausgehört habe, ist, du hast ja super viele Gemeinschaftsprojekte, ne? Also mit nationalen und eben auch internationalen Partnern und Arbeitsgruppen. Was bedeutet dir eigentlich diese Kooperation?
Ja, also Kooperation und Zusammenarbeit ist sehr zentral bei uns eigentlich. Also das fängt hier bei uns in der Gruppe an. Wir arbeiten miteinander, wir arbeiten mit den anderen Gruppen in der Abteilung. Wir arbeiten hier, haben sehr vielfältige Interaktionen am Zentrum, und es geht auch darüber hinaus. Also das ist im Prinzip so ein ganz zentraler Punkt eigentlich des wissenschaftlichen Lebens, dass man eine Community hat. Netzwerken hört man immer, ist sehr wichtig, dass man kennt sich, man liest die Arbeiten der anderen Leute, man weiß, was die anderen Leute machen. Und so kommt man im Prinzip in solche Projekte rein. Und ich finde das super wichtig. Ich versuche das auch in meiner Gruppe weiterzugeben. Also die Leute haben oftmals vielfältige Interaktionen, sind in solche Kooperationsprojekte eingebunden, dass man einfach merkt, dass es macht viel mehr Spaß, ne? Wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, man kommt auch schneller voran, weil man auch eigentlich nicht alles selbst machen kann. Wir haben eine Core-Expertise, eine zentrale Expertise. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jemanden braucht, der sich mit Proteinen, Proteomik auskennt oder mit der Chemie oder solche Small Molecule Screens macht, ne, dann spricht man eben über solche Projekte, und so kommen Kooperationen zustande.
Schön, ja. Gibt es da was, wo du sagst, da können wir vielleicht auch als Gesellschaft von der Forschung was lernen?
Ja, also im Prinzip finde ich, ist es eine sehr zentrale Offenheit, ne, dass man, das könnte man vielleicht auch in andere Bereiche übertragen, dass man sich für andere Dinge interessiert. Da sind auch wirklich Länder und Grenzen und alles spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Das ist wirklich eine sehr diverse Umgebung, dass man sich interessiert, offen ist, auch überhaupt nichts bewertet erstmal. Wirklich, ja, eine sehr kollegiale Umgebung sich in der kollegialen Umgebung sich bewegt, ja, ohne irgendwie Hintergedanken oder um einfach ein Projekt oder Dinge gemeinsam voranzutreiben.
Mhm.
Ohne starke Konkurrenzgedanken oder ja, wirklich zum Wohle des Projekts, um einfach was Neues rauszufinden, um was zusammen zu machen, ja.
Vielleicht können wir da ja alle ein bisschen was draus mitnehmen für unseren Alltag. Was ist denn so dein Ziel? Also worauf arbeitest du hin? Was wünschst du dir mit deiner Forschung zu erreichen?
Ja, also wir sind ja noch ein sehr junges Team, eine sehr junge Gruppe. Also zunächst mal wünsche ich mir, dass unsere Gruppe sich etabliert, dass auch unsere Ziele und unsere Konzepte etabliert sind in der Community. Also wir haben so ein paar Dinge jetzt neu angefangen. Die würde ich schon gerne einfach ja, etablieren und so, dass sich das eben als neue oder als Forschungszweig, Forschungsrichtung etabliert, diese Nanoinfektionsbiologie aus wissenschaftlicher, biologischer Sicht, einfach um Dinge besser zu verstehen, wie Viren mit Zellen kommunizieren. Ne? Einfach, da gibt es jetzt neue Hinweise und neue Ideen und Hypothesen. Und dann, wir haben jetzt viel auch über diese Mucus-Sache besprochen, da denken wir auch viel über ja, einfach weiterführende Dinge nach, ne? Dass man aus der Grundlagenforschung auch bestimmte Aspekte dann eben weiterträgt in die Therapieentwicklung zum Beispiel, also neue diagnostische Ansätze, neue Therapieansätze, dass es auch wirklich irgendwie einen langfristigen Impact hat, was wir machen. Wir hatten ein paar Punkte angemerkt. Das wäre natürlich schön, wenn sich davon auch ein paar Dinge vielleicht dann irgendwie ja als gut herausstellen oder irgendwie etabliert werden können. Das würde ich mir wünschen, sagen wir mal so für die nächsten ja, 10 Jahre vielleicht. Wir denken im Moment viel über Transferprojekte nach, weil es hier am HZI gute Strukturen dafür gibt. Also das würde mich auch freuen, wenn es da zum Beispiel, vielleicht gibt es in 10 Jahren irgendwie solche Mucus-Assay-Kit im Krankenhaus und dann können die Leute eben, wenn sie reinkommen, kriegen sie ihren Mucus getestet und dann kann man vielleicht irgendwie ein Häkchen machen auf dem Anamneseblatt und dann sagen, okay, vielleicht sollte man darauf achten bei der weiteren Behandlung der Person.
Das finde ich auf jeden Fall eine schöne und vielleicht auch eine realistische Vision. Aber also als Wissenschaftler forschst du ja verdammt viel. Man merkt auch, dass du das mit sehr großer Leidenschaft auf jeden Fall tust, so wie du darüber berichtest. Und aber dein Tag hat eben auch nur 24 Stunden und du brauchst da vielleicht auch mal ein bisschen Ausgleich. Was machst du da?
Familie ist ein großer Gegenpol. Also wir machen viel mit der Familie. Ich interessiere mich für Dinge, für Sport, Videospiele. Ich habe im Moment, würde ich nicht behaupten, dass ich irgendwie Hobbys nachgehe, ehrlich gesagt. Aber ich interessiere mich für Sachen und versuche da so ein paar Dinge vielleicht voranzutreiben. Aber sagen wir mal, der große Gegenpol ist die Familie und Dinge, die wir dann eben außerhalb der Arbeit mit der Familie zusammen machen.
Schön. Hast du vielleicht noch eine Art ja, Take-Home-Message für unsere Hörerinnen und Hörer?
Vielleicht dieser One-Health-Gedanke ist, finde ich, eine gute Take-Home-Message, ne, dass man vielleicht einfach bedenkt, in der Welt oder ein bisschen mehr drüber nachdenkt, über die Welt, in der man sich befindet, ne, dass unsere Gesundheit mit der Gesundheit vielleicht der Tiere zusammenhängt, dass bestimmte Grenzflächen eben bestehen, dass Dinge übertragen werden können. Wir haben das in den letzten Jahren natürlich irgendwie zu spüren bekommen und dass die Biologie, die Virologie, die Infektionsbiologie auch wirklich hart daran arbeitet, diese Dinge zu verstehen und auch die Bevölkerung oder ja besser uns selbst alle, ne, die Bevölkerung besser zu schützen und dass man einfach wieder mehr Vertrauen vielleicht in die Wissenschaft gewinnt. Das hat ja so ein bisschen gelitten vielleicht über die letzten Jahre. Wir hatten über Kooperation gesprochen. Es gibt wirklich viele Netzwerke und viele schlaue Leute, die versuchen, diese Sachen zu verstehen und Mechanismen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, um uns besser zu schützen vor dem nächsten Ausbruch. Und ja, wenn sich die Leute dafür interessieren, finde ich das total cool.
Das hoffe und glaube ich auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das spannende Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Professor Christian Sieben erforscht, wie genau Viren in Schleimhautzellen eindringen, damit wir ihnen künftig zuvorkommen können. Infekt ist ein Podcast der Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH Braunschweig. Produziert von TVN Corporate Media. Creative Producer Rolf Rosenstock. Ich bin Julia Dehmann. Das war die zweite Folge unserer dritten Staffel und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.